Kinder, wer von euch hat eigentlich schon einen Führerschein? Meldet euch mal. Wenn du einen Autoführerschein hast, dann bin ich begeistert. Fahrradführerschein, das ist gut. Du auch schon? Oder du hast ein Fahrrad? Das ist auch nicht schlecht, wenn man ein Fahrrad hat. Und wenn man einen Führerschein hat, ist es noch besser. Was lernen wir, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind? Meine Töchter, die haben auch schon einen Fahrradführerschein, die älteste etwas länger und die zweite hat neulich erst einen gemacht. Was lernt man, wenn man einen Fahrradführerschein macht? Luan? Hoffentlich nicht. Was ist denn wichtig im Straßenverkehr? Ja. Die Sicherheitsregeln, das ist sehr gut. Ja, ihr könnt sehr gut antworten. Du hast noch keinen? Dann kommt das bestimmt noch. Wisst ihr, im Straßenverkehr ist etwas ganz besonders wichtig. Nämlich, es ist der Schulterblick. Ja? Wenn man abbiegt, wenn man unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann ist der Schulterblick unheimlich wichtig. Und die Frage ist aber, warum? Warum ist dieser Schulterblick so wichtig? Und diese Frage, die werden wir etwas später beantworten, okay? Eine Sondereinheit befand sich einmal auf dem Weg nach Damaskus. Und sie hatten einen gefürchteten Anführer dabei. Und sie hatten eine Mission. Aber auf diesem Weg nach Damaskus sollte alles anders kommen. Ich lese aus Apostelgeschichte 9, die Verse 4 und 5. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte: Herr, wer bist du? Und der Herr sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Nun, um welchen Saul geht es hier eigentlich? Es ist nicht der König Saul, den wir vielleicht auch kennen, das würde ja zeitlich gar nicht passen. Diesen Mann, über den wir heute nachdenken wollen, ist uns eigentlich mehr unter seinen Zweitnamen bekannt. Und der lautete Paulus. Aber wer war dieser Mann eigentlich? Und wie wurde eigentlich dieser Saulus zum Paulus? Ich habe in der Bibel nachgelesen und ein bisschen recherchiert. Es gibt einige Stellen, die uns Informationen geben über diesen Saulus. Er war ein Jude aus Tarsus in der heutigen Türkei. Er hatte die römische Staatsbürgerschaft, obwohl er Jude war. Er konnte damit ungehindert reisen, sich im Zweifel auf den Kaiser berufen bei einer Anklage und hatte gewisse Privilegien dadurch. Er studierte in der jüdischen Schule Jerusalems und war ein Jünger Gamaliels. Heute würden wir sagen, ein Elitestudent. Er kannte die Schrift sehr gut und war ein strenger Pharisäer. Außerdem beherrschte er Fremdsprachen wie Griechisch, Latein. Sein Vater war Zeltteppichweber und auch Saulus erlernte dieses Handwerk. Saulus taucht das erste Mal in der Bibel bei einer Hinrichtung auf. Und diese Geschichte hat es wirklich in sich. Es war die Hinrichtung des Stephanus. Stephanus war einer der ersten Diakone. Damals in der Zeit der ersten Gemeinden hat man irgendwann Diakone einberufen. Die Gemeinde hat sie gewählt. Und dieser Stephanus, er war einer davon. Und es steht geschrieben, dass er gut reden konnte, gut predigen konnte und das Evangelium weitergegeben hat. Er tat Wunder und große Zeichen im Volk und unter dem Volk. Und das hat wiederum den Männern aus der Synagoge nicht gefallen. Und sie erfanden eine Lüge, sie sagten, Stephanus hat Mose und Gott gelästert. So wurde er gefangen genommen, wurde vor den Hohen Rat geführt und musste sich vor den Hohepriester verantworten. Und dort hielt er eine wirklich beeindruckende Verteidigungsrede, würde ich sie mal nennen, wo er die Heilsgeschichte Gottes nochmal erzählt und Zeugnis gibt. Und am Ende sagt er, ich sehe den Himmel offen und ich sehe Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Das war wiederum zu viel für den Hohen Rat und für alle, die dabei waren. Und sie packten Stephanus, schleppten ihn raus aus der Stadt und steinigten ihn dort. Und hier setzen wir an und lesen uns aus Apostelgeschichte 7, die Verse 58 und weiter. Ich werde lesen bis Kapitel 8, Vers 3. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Und sie steinigten Stephanus, der Gott anrief und sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniete er nieder und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, starb er. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt. Es erhob sich aber zu der Zeit eine große Verfolgung über die Gemeinden in Jerusalem. Und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Aber Saulus wütete gegen die Gemeinde, ging reihum in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis bringen. Saulus, was war das für ein schrecklicher Mann, wenn man das alles so liest. Doch dieses alles hat den Saulus nicht gereicht. Jerusalem war zu wenig. Er wollte seinen Einzugskreis erweitern. Und was tat er? Er ging zu den Hohepriestern und bat um Erlaubnis, nach Damaskus zu reisen. Und er bat ihn um Briefe an die Synagoge, dass er die Genehmigung hatte, auch dort die Christen gefangen zu nehmen, um sie nach Jerusalem zu bringen und dort zu verurteilen. Das muss den Hohepriester ziemlich gut gefallen haben, dieser Saulus, diese Idee dieses Sondereinsatzkommandos. Und natürlich stimmte er zu. Und so zog diese Truppe los nach Damaskus. Und es passierte. Jesus erscheint Saulus auf dem Weg und hält ihn auf. Lieber Zuhörer, in unserem Leben kann es auch oft so sein, dass wir uns Dinge vornehmen und wir dabei aufgehalten werden. Es können gute Dinge sein, manchmal auch schlechte Dinge. Doch immer dann, wenn wir aufgehalten werden, kommen Fragen hoch. Wir fragen uns, warum Gott? Warum hältst du uns jetzt auf? Warum muss das jetzt passieren? Der Fußballprofi Felix Metscher, er erzählte mal, wie er sich bekehrt hatte. Ich habe das nachgelesen. Und er sagte, er spielte damals in der Jugend bei Manchester City. Und er verletzte sich dort so schwer, dass er pausieren musste. Und wenn man sich im Fußball auskennt, dann weiß man, diese Zeit, Profis noch in der Jugend spielen, ist sehr wichtig für sie, denn dort müssen sie glänzen, um später einen guten Profivertrag zu bekommen. Jetzt war er aber verletzt und er musste mit ansehen, wie Freunde und Mitspieler gute Verträge bekamen. Und er erzählte, dass er zwar gläubig erzogen wurde, aber er hatte keine richtige Verbindung, keinen richtigen Bezug zur Bibel und zu Jesus. Und in dieser Zeit nahm er die Bibel, las darin und fand zu Gott. Und heute? Im Moment spielt er bei der Nationalmannschaft. Ich denke, viele von euch kennen diesen guten Fußballer. Und als er das erste Tor schoss, vor einer Woche war das, für Deutschland, was machte er da? Er kniete sich nieder, symbolisch, und legte die Krone ab und gab Gott die Ehre. Es hat ihm nichts geschadet, dass er aufgehalten wurde auf seiner Reise. Und ich dachte so drüber nach, wenn Jesus uns aufhält, dann ist es immer gut. Es ist immer gut. Jesus, er erscheint Saulus hier und stellt ihn eine Frage. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und an dieser Stelle knüpfen wir an und wir lesen weiter aus Apostelgeschichte 9, die Verse 6 bis 9. Und er sagte mit Zittern und Zagen: Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, und als er seine Augen öffnete, sah er niemanden. Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Heftig, was hier passierte, nicht wahr? Ich denke mal, die Männer, die mit Saulus waren, sie hatten keine Traktate dabei und auch keine Geschenke für bedürftige Kinder. Sie waren bewaffnet. Sie hatten wahrscheinlich Schwerter, Dolche, sie hatten Ketten dabei, Seile. Sie wollten Christen jagen. Und jetzt standen sie da und konnten gar nichts tun. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Nur Saulus sah Jesus. Und er schaffte es irgendwie, ihm 2 Fragen zu stellen. Und diese 2 Fragen sind auch für uns heute wichtig. Die erste Frage war: Herr, wer bist du? Wer bist du? Und die 2. Frage: Herr, was soll ich tun? Wenn wir in unserem Leben aufgehalten werden, kommen viele Fragen hoch. Viele Fragen. Und viele Fragen werden uns nicht beantwortet werden. Ich dachte aber so drüber nach, diese beiden Fragen, wenn wir diese beiden Fragen Jesus stellen werden, dann wird er sie uns beantworten. Wir werden Antworten finden in der Bibel und im Gebet zu ihm. Saulus wird nach Damaskus gebracht, haben wir gelesen. Und er kommt in die Stadt ganz anders, als er es sich gedacht hat, nämlich blind. 3 Tage lang war er blind und aß und trank nicht. Wahrscheinlich hat er es von sich aus nicht gemacht. Absolut alles dunkel um ihn herum. Ich habe neulich von einem Mann gelesen, der farbenblind war. Und mit 66 Jahren kaufte seine Familie ihm eine Enchroma-Brille. Und als er sie aufsetzte, konnte er das erste Mal in seinem Leben die Farben Gelb und Grün sehen. Und er war so begeistert von der Natur, von der Erde, von das, was er sah. Saulus aber, er tappte jetzt im Dunkeln. Ich glaube aber, dass er diese Zeit auch gebraucht hat, um alles andere um ihn herum auszublenden. Denn für Saulus brach hier eine Welt zusammen. Saulus, der die Schrift gut kannte, der wusste über Gott Bescheid, und jetzt auf einmal musste er sich eingestehen, dass er für die falsche Seite gekämpft hat. Er musste zugeben, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Und er hat diese Zeit gebraucht im Gebet und fand in dieser Zeit zu Jesus. Denn hier in Damaskus hatte Jesus einen perfekten Plan mit Saulus. Denn er befahl seinen Jünger Hananias, dass er zu diesem Saulus gehen sollte. Und er sagte zu ihm: geh dorthin, leg ihm die Hände auf, mach ihn wieder sehend, dass er den Heiligen Geist bekommt und du wirst ihn betend finden. Ja? Und auch Saulus hat diese Vision von mir bekommen, dass du zu ihm kommen wirst und ihn heilen wirst. Aber Hananias, er wollte nicht so richtig, am Anfang zumindest. Er hatte seine Bedenken. Und man liest das immer einfach so, aber wenn man dann tiefer drüber nachdenkt, hatte er wirklich ernste Bedenken. Denn dieser Saulus, er hatte einen gewissen Ruf. Er hatte in Jerusalem schreckliche Dinge getan und die Christen in Damaskus, sie wussten, dass er auch dorthin kommen würde, um sie zu suchen, zu jagen, gefangen zu nehmen und sie nach Jerusalem zu bringen, um dort verurteilt zu werden. Für ihn, für Ananias, war dieser Saulus ein sehr gefährlicher, böser Mann. Und jetzt sollte er zu ihm hingehen. Wisst ihr, Jesus, er sieht das Herz an. Und er hat auch dieses Herz des Saulus angesehen. Und er wusste, wie er es meinte. Und er wusste auch, dass Saulus sich komplett geändert hatte. Dass er eingesehen hatte, dass er falsch war. Dass er auf dem falschen Weg war. Uns geht es oft heute so wie Hananias. Wir sehen das, was vor Augen ist. Und das ist auch nicht verwerflich, dass wir können nur das sehen und beurteilen, was wir sehen. Nur oft kommen dann unsere Vorurteile, unsere Bewertung. Eine Frau kam zu uns Männern, und sie fragte uns, ob das Taufbecken jetzt immer so offen sein sollte mit dem Geländer. Ob das Geländer jetzt fest ist von dem Taufbecken. Und ich konnte ihr sagen, nein, wir haben eine flexible Lösung. Wir können das rausziehen. Der Plan ist, das unten im Taufbecken zu verstauen, und beim nächsten Tauffest holen wir es wieder raus, stecken es wieder rein und haben somit wieder unser Taufbecken, so wie wir es brauchen am Ende. Diese Antwort hat ihr sehr gut gefallen. Man konnte es in ihrem Gesicht sehen, und sie hatte sogar noch ein kleines Lob für uns, dass das doch eine gute Idee ist. Und ich dachte so nach, ja, wir alle haben solche Geschichten, oder? Wir sehen etwas und gehen los, machen uns unsere Gedanken, und am Ende ist es doch anders. Es gibt eine wunderbare Stelle in 1. Samuel 16, Vers 7. Ich lese die zweite Hälfte. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wenn Jesus Menschen bekehrt, wird alles neu. Alles. Diese Menschen, sie verändern sich komplett. Und auch wir dürfen es bestätigen und bezeugen, dass es so gewesen ist bei uns, oder? Hananias, er war am Ende gehorsam. Er ging zu Saulus, heilte ihn. Saulus bekam den Heiligen Geist, ließ sich anschließend taufen und wurde ein neuer Mensch. Und er wurde ein großes Vorbild für uns heute und ein großes Werkzeug auch im Reich Gottes. Kinder, wir müssen noch eine Frage beantworten, oder? Wir müssen aufpassen. Unter uns sitzt ein Fahrlehrer. Er sitzt da ganz hinten. Wir müssen aufpassen, was wir hier vorne sagen. Ja? Das ist sein Spezialgebiet. Was meint ihr? Warum ist der Schulterblick so wichtig? Wer kennt die Antwort? Vielleicht mal ein Mädel oder so? Nee? Ich löse es einfach mal auf. Wir wollen nicht Zeit verlieren. Es gibt einen toten Winkel. Ja, guck, das Bild kommt automatisch. Danke ans Medienteam. Ein toter Winkel. Was ist das, der tote Winkel? Es ist ein Bereich, den wir sehr schwer einsehen können, wenn wir in die Rückspiegel gucken oder also in den Rückspiegel vorne oder auch in die Seitenspiegel eines Autos oder Motorrad. Wir sehen schlicht und weg diesen Bereich einfach nicht. Ich denke, das Bild ist selbsterklärend. Vielleicht noch das zweite Bild. Da sieht man noch andere Verkehrsteilnehmer. Und diese rote Zone ist der Bereich, den man einfach nicht sehen kann. Und als Fahrradfahrer, da hat man ja gar keine Spiegel. Da ist man noch mehr aufgefordert, sich umzudrehen mal und nach rechts und nach links zu gucken. Kinder, das ist sehr wichtig, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Macht den Schulterblick. Die Gefahr, sie existiert, wie wir es sehen können auf den Bildern. Ja, es muss nicht so sein, dass da ein Fahrzeug unterwegs ist, aber es kann sein. Es ist die häufigste Unfallursache im Straßenverkehr, habe ich nachgelesen, dass man den Schulterblick nicht macht. Laut Statistik passieren in Deutschland jährlich über 20.000 Unfälle deswegen, nur weil Menschen nicht den Schulterblick gemacht haben. Es ist bequem, nach vorne zu gucken und den Kopf nicht zu drehen, oder? Man kennt es von einem selber. Man meint, man hat alles im Griff. Und dieses Kopfdrehen ist manchmal ein bisschen lästig, aber es ist wichtig. Nur der Schulterblick gibt uns Sicherheit über den toten Winkel. Natürlich könnte man jetzt anfangen und sagen, ja, die neuen Autos, die haben Sensoren und nein, der Schulterblick ist wichtig. Ihr könnt das Bild wieder ausblenden. Vielen Dank ans Medienteam. Dieses Phänomen gibt es nicht nur im Straßenverkehr. Der tote Winkel ist eine menschliche und geistliche Realität. Ob im Alltag, in Beziehungen oder im Glaubensleben, es gibt Bereiche, die wir schlichtweg übersehen. Manchmal unbewusst, manchmal schauen wir auch weg. Psychologen sprechen gerne von einem blinden Fleck. Alle anderen fällt es auf, nur uns selber nicht. Es können Facetten unseres Charakters sein. Eine scharfe Zunge, die andere verletzt, wir merken es selber gar nicht. Vorurteile, von denen wir glauben, sie längst abgelegt zu haben. Egoismus, den wir ziemlich gut als gesunde Selbstfürsorge tarnen. Es können auch Sünden sein. Oft sind es Sünden. Lieblingssünden. Sünden, die wir vielleicht anders eingruppieren, wo wir sagen, ach, das muss man anders sehen. Die würde ich anders bewerten, vielleicht, die Sünde, oder ist nicht ganz so schlimm. Jesus sieht dich und mich und unseren blinden Fleck, lieber Zuhörer. Kein Winkel ist ihm verborgen, er sieht alles. Jesus hat keinen toten Winkel und auch keinen blinden Fleck. So schreibt Saulus, der sich mittlerweile Paulus nannte, seit seiner Bekehrung, nach seinem griechischen Zweitnamen. In Galater 1 schreibt er in den Versen 13 und 14, denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk übertraf und über die Maßen für meine väterliche Überlieferung eiferte. Paulus hat erkannt, wo sein blinder Fleck war. Und er erkannte es, als er auf Jesus blickte. Saulus Paulus, so will ich ihn mal nennen, er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und ich dachte wirklich länger drüber nach. Es muss eine Auswirkung gehabt haben auf ihn. Denn Stephanus, steht geschrieben bei seinem Verhör, sah er im Gesicht aus wie ein Engel. Und als er gesteinigt wurde, wir haben es gelesen, da kniete er sich nieder und betete für die, die ihn gesteinigt haben. Was für ein Zeugnis. Das hat aber diesen Saulus Paulus kalt gelassen. Im Gegenteil, es war Zündstoff für ihn. Er wütete noch mehr. Erst aber, als er Jesus anblickte, als er ihn sah, als er ihn begegnete, dann erkannte er, dass er falsch war, dass er auf dem falschen Weg war. Paulus dachte nämlich immer, er sei auf dem richtigen Weg. Liebe Zuhörer, lasst uns aus dieser Geschichte lernen. Von Saulus Paulus, aber auch von Hananias, der zwar seine Vorurteile hatte, aber dann doch gehorsam war und hinging. So wie wir im Straßenverkehr den Schulterblick zwingend brauchen, um die Gefahr zu erkennen und zu sehen, so brauchen wir auch in unserem Leben zwingend den Blick auf Jesus. Und wir brauchen ihn, um unseren blinden Fleck zu sehen und auch zu sehen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Jesus, er will uns das alles offenbaren. Wir sollen zu ihm kommen, im Gebet, sein Wort lesen. Der Herr segne uns darin. Amen. Wir wollen noch beten. Steht bitte auf dazu. Vater in den Himmel, wir sind ja so dankbar für den Gottesdienst. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns durch dein Wort ansprichst, Herr. Und wir danken dir auch für diese Geschichte. Herr, sie hat so viel Inhalt und wir könnten so viel mehr noch darüber nachsinnen und nachdenken und sprechen. Herr, und wir erkennen, wie herrlich du bist. Danke, dass du Saulus Paulus auserwählt hast und dass du ihn zu deinem Kind gemacht hast und dass er ein großes Vorbild wurde für uns heute. Danke, Herr, dass wir, wenn wir auf dich sehen, gerettet werden. Wenn wir dich annehmen, Herr, du heilst uns, du rettest uns und du führst uns sicher, Herr, auf deinem Weg. Du willst uns alles zeigen, was bei uns verkehrt ist, Herr. Wir bitten dich, Herr, zeige du es uns und führe und leite uns an deiner Hand. Amen.